SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
8. Mai 1944. Die Todesurteile gegen Mitglieder der Widerstandsgruppe Europäische Union werden vollstreckt.
Er war ein Freund der Menschen. Georg Großgurt, Arzt, Sozialist, Widerstandskämpfer. Den letzten Brief schrieb er an seine Frau.
Liebe, gute, treue Anneliese, nun ist es also soweit. In einer halben Stunde wird das Urteil vollstreckt. Sie rappeln schon mit den Schlüsseln. Grüße alle, die mir nahe standen. Lass dich umarmen. Denke daran, dass wir für eine bessere Zukunft sterben. Für ein Leben ohne Menschenhass.
Heute, vor 80 Jahren, stand der kantige, kräftige Mann im Zuchthaus Brandenburg vor der Guillotine und sah dem Tod entgegen. Mit ihm starben zwei weitere Menschenfreunde, der Zahnarzt Paul Rentsch und der Architekt Herbert Richter. Nur einer der vier Todeskandidaten überlebte, Robert Havemann, Chemiker und später DDR-Dissident. Seine Forschungen galten als kriegswichtig. Nur deshalb wurde er verschont und konnte nach dem Krieg über die Widerstandsgruppe Europäische Union berichten.
Meine Freunde, meine Genossen, wir waren nur ein kleines Häuflein, muss man natürlich heute sagen, kämpften eben gegen die Nazis und fühlten uns also verpflichtet, etwas zu tun.
Die Freunde und Genossen hatten große politische Ziele. Persönliche Freiheit und Sozialismus, Abschaffung der Einzelstaaten, stattdessen eine Europäische Union. Vier ausgesprochen bürgerliche Männer, die von Anfang an Nazi-Gegner waren und sich deshalb nach links orientierten, aber auch mit den dogmatischen Kommunisten Probleme hatten und einen dritten Weg suchten. Menschen ohne Angst, die das Leben liebten, erinnerte sich Havemanns erste Frau Antje.
Er hatte keine Angst vor niemandem. Von niemand. Ganz im Gegensatz zu mir. Ich sehr, sehr leicht Angst habe.
Geduldig, aber auch nachdenklich. Fest entschlossen, nicht alles hinzunehmen. Robert Havemann wollte die Welt verändern.
Ich kam schon als junger Mensch mit der Politik in Berührung. Ich habe immer ein großes Interesse dafür gehabt, was eigentlich die Welt im Innersten zusammenhält. Was bewegt eigentlich die Menschen in ihrem Handeln? Und das erste Problem, das mich am tiefsten berührt hat, das war das Problem des Antisemitismus.
Havemann und seine Freunde taten das eigentlich Selbstverständliche. Sie halfen Juden, besorgten ihnen falsche Papiere. Sie erkannten, dass das Regime zutiefst verbrecherisch war, dass es gestürzt werden müsse. Sie nutzten ihre Positionen, um an Insiderwissen zu kommen. Herbert Richter zum Beispiel arbeitete im Stab von Hermann Göring.
Es gibt einen Bericht eines Überlebenden, der das erste Mal zu Richter in die Wohnung kommt. Und das Erste, was er sieht, ist ein Foto von Göring an der Wand mit handschriftlicher Widmung für Richter. Und er wollte sofort auf dem Hacken umkehren, weil er dachte, ich bin hier an einer völlig falschen Adresse. Bis er dann erlebte, wie Richter von der Arbeit zurückkam und buchstäblich sich erstmal auskotzen musste, weil er den ganzen Tag mit diesen Verbrechern zu tun hatte.
Berichtet der Berliner Historiker Bernd Florath. Zu den Patienten von Georg Großgurt gehörte auch Rudolf Hess, der sogenannte Stellvertreter des Führers. Im vertraulichen Gespräch entlockte ihm der Arzt Insiderwissen und gab es weiter. Robert Havemann war an seinem Institut auch militärischer Abwehrbeauftragter. So kam er an Gestapo-Berichte, in denen Tricks beschrieben wurden, mit denen Zwangsarbeiter zu fliehen versuchten.
Und diese Informationen konnte er natürlich wunderbar an die Zwangsarbeiter weitergeben, nach dem Motto, die und die Sachen kennt die Gestapo, passt drauf auf, dass er hier nicht in die Falle reinläuft.
1943, mitten im Krieg, gab die Gruppe sich einen Namen, Europäische Union.
Die Wortwahl ist ja nicht zufällig. Eine Europäische Union, die allerdings eine sehr klare soziale Ausrichtung hat.
Die Zukunft von morgen wird ein geeintes sozialistisches Europa sein.
So heißt es in einem der Flugblätter. Neben die Einzelhilfe für Verfolgte trat nun der systematische Kampf gegen das Hitlerregime, erinnerte sich Robert Havemann.
Wir erlangten eben die Verbindung zu den ausländischen Zwangsarbeitern, die sich auch schon etwas organisiert hatten, und gründeten die Widerstandsgruppe Europäische Union. Und als solche Organisation schwebte uns eben vor Augen. Ein Europa des Sozialismus, ein Europa der Freundschaft der Völker untereinander, ein Europa, in dem kein Krieg mehr ist.
Das Ziel, ein menschlicher Marxismus. Die meisten deutschen Arbeiter waren an der Front oder vom System korrumpiert. Für eine Revolution fielen sie aus. Deshalb setzte die Gruppe eher auf Zwangsarbeiter, wie die ukrainische Ärztin Galina Romanova. Sie hatte in Sachsenhausen bei Berlin ein illegales Netzwerk von Zwangsarbeitern aufgebaut. Das Millionenheer der Zwangsarbeiter sollte nach dem idealistischen Willen der Europäischen Union den Kampf gegen Hitler anführen, betont Historiker Bernd Florath.
Und so haben sie gesagt, bei dieser unglaublichen Menge von zwangsweise nach Deutschland verfrachteten Arbeitern sind die das Potenzial.
Hitlers Umsiedlungsaktionen und die Verschleppung gewaltiger Massen ausländischer Arbeiter nach Deutschland haben den Boden für eine gesamteuropäische Lösung bereitet.
Weg mit den Grenzen, weg mit dem Kapitalismus, das forderte die Europäische Union in solchen Flugblättern. Aber auch immer wieder keine kommunistische Diktatur, sondern sie wollten den freien Menschen.
Befreiung des Individuums von wirtschaftlicher Bevormundung.
Ausgerechnet der sowjetische Geheimdienst agierte so stümperhaft, dass die Gruppe 1943 mitten im Krieg aufflog. Stalin schickte zwei Fallschirmspringer nach Deutschland. Sie sollten Kontakt zu dem Techniker Paul Hatschek aufnehmen, der eng mit der Europäischen Union verbunden war.
Einer der Fallschirmspringer hatte eine Postkarte mit der Adresse von Hatschek und dem Losungswort.
Die Gestapo schnappte die Agenten, fand den Namen und verhaftete Paul Hatschek. Unter der Folter gab er die Namen der Widerstandskämpfer preis. Auch Aktivisten in den Zwangsarbeiterlagern flogen auf, darunter die Ärztin Galina Romanova. Doch die Zwangsarbeiter schwiegen.
Gerade die Ukrainer haben in den Vernehmungen bei der Gestapo ein Maß an Verschwiegenheit, an Selbstaufopferung gezeigt, das man gewissermaßen aus diesen Dokumenten richtig lesen kann. Nach erneuter eindringlicher Befragung, was ein Code ist für Folter, und erneut zur Wahrhaftigkeit ermahnt, kam nichts.
Deshalb wissen wir bis heute nicht, ob die Europäische Union in den Zwangsarbeiterlagern hunderte Menschen erreichte oder doch bis zu 50.000, wie Havemann nach dem Krieg schätzte. Überhaupt wird Havemann in der Literatur vorgeworfen, dass er die Bedeutung der Widerstandsgruppe größer aussehen ließ, als sie war. Die Verhafteten kamen vor den sogenannten Volksgerichtshof, dem nationalsozialistischen Tribunal für politische Fälle. Geführt von Roland Freisler, den man damals auch Hitlers Blutrichter nannte. Tonaufnahmen aus dem Prozess gibt es nicht. Diese aus einem späteren Prozess lässt aber die Verhandlungsführung Freislers erahnen.
Und werden Sie hier nicht unverschämt? Mit Ihnen werden wir fertig.
Ein Versuch, aus Menschenfreunden Volksfeinde zu konstruieren. Insgesamt kamen 40 Mitglieder und Anhänger der Europäischen Union vor den Volksgerichtshof. 14 wurden zum Tode verurteilt, darunter auch die junge ukrainische Ärztin Galina Romanova. Sie wurde in Berlin-Plötzensee auf grauenvolle Weise hingerichtet. Havemanns Berufskollegen konnten die Nazis davon überzeugen, dass er als Chemiker für kriegswichtige Forschungen unentbehrlich sei. Seine erste Frau Antje erinnerte sich, was ihr Mann dort tatsächlich herstellte: Schnaps.
Und die Schnäpse tauschte er ein bei den Wächtern und dann brachte er Schinken, Speck und Brot und Zwiebeln und sowas und wir konnten uns davon ernähren.
5 Monate lang kämpften die 4 Todeskandidaten darum, der Hinrichtung zu entgehen. Havemann konnte sich mit Großgurt heimlich verständigen.
Wir hatten nach unserer Verurteilung das Glück, kann man sagen, dass wir eine ganze Weile in 2 nebeneinander liegenden Zellen untergebracht waren und uns durch Klopfzeichen unterhalten konnten.
Trotz aller Versuche, Großgurt, Richter und Rentsch wurden am 8. Mai 1944, genau ein Jahr vor Kriegsende, im Zuchthaus Brandenburg hingerichtet. Im Abstand von 5 Minuten. Vor der Guillotine mussten sie auch noch ihre Unterhose ausziehen. Trotzdem ließ sich Georg Großgurt seine Würde nicht nehmen und schrieb:
Ich sterbe stolz und ungebrochen.
Havemann wurde nicht hingerichtet. Ihm wurde sogar im Zuchthaus Brandenburg ein Labor eingerichtet. Das baute er heimlich zur Widerstandszelle aus. Er schrieb täglich eine geheime Lagerzeitung und verbreitete so Neuigkeiten über den Frontverlauf. Den kannte er dank seines selbstgebastelten Radios.
Er wusste also, wo die Front stand. Er wusste, wann mit den Alliierten zu rechnen war. Das waren ganz wichtige Informationen. Und dementsprechend übten sie ihrerseits jetzt Druck auf die Verwaltung aus, nach dem Motto, wenn uns hier was passiert, irgendwer von uns überlebt. Und dann gnade euch Gott.
Nach dem Krieg wurde Havemann ein überzeugter Stalinist, der an die Überlegenheit der siegreichen Sowjetmacht glaubte. Einer, der sowohl für Stalins Geheimdienst KGB als auch für die Stasi arbeitete. Er heroisierte den Widerstand im Zuchthaus Brandenburg.
Diese Männer sind es, die uns vielleicht einmal wirklich das Recht verschaffen werden, vor den Nationen der Welt wieder in Ehren zu bestehen.
Havemann wurde ein moralisches Aushängeschild der DDR. Volkskammerabgeordneter, Professor in Ost-Berlin, Weltreisender in Sachen DDR. Die Ernüchterung kam nach Stalins Tod. Stalins Verbrechen wurden von seinem Nachfolger Chruschtschow öffentlich gemacht. Havemann geriet ins Zweifeln. Mitte der 60er Jahre riskierte er alle Privilegien und ging ein zweites Mal in Frontstellung zu einem Regime. Diesmal dem der DDR. Umgehend verschwand auch seine Widerstandsgruppe Europäische Union aus der Gedenkkultur der DDR. Historiker Florath, der die Geschichte der Widerstandsgruppe erforscht hat, lernte in seiner Jugend den Dissidenten kennen.
Ich bin mit seiner Tochter zusammen zur Schule gegangen und kannte ihn auch persönlich. Und diese Geschichte mit der Europäischen Union war für uns natürlich eine unglaubliche Offenbarung, wie in der DDR gewissermaßen der Widerstand sortiert wird. Wie hier eine Gruppe faktisch verschwiegen wird, nur weil da Leute drin sind, die nicht ins Konzept passen.
Havemann kam im Grunde zu seinen Wurzeln zurück, zu seiner Vision von einem Sozialismus, der gerecht ist und gleichzeitig den denkenden, streitbaren Menschen aushält.
Wir müssen versuchen, uns die Welt auszudenken, in der wir leben möchten. Jene Welt, in der der Mensch den Menschen nicht mehr bedroht. Jene nahe und doch ferne Welt, die unsere einzige Rettung ist.
Das alles passte nicht in die Ideologie der DDR, aber auch nicht in die der Bundesrepublik. Dort galt die Widerstandsgruppe Europäische Union nach dem Krieg als kommunistische Zelle. Entsprechend wurde ihr ehemaliger Richter am Volksgerichtshof geschont. Hans-Joachim Rehse hatte, neben Roland Freisler, die Todesurteile unterzeichnet. Er wurde 1967 in Berlin freigesprochen.
Er ist also faktisch für die Dutzenden von Todesurteilen, die er gefällt hat und an denen er beteiligt war, maßgeblich beteiligt war, nie verurteilt worden.
Bis zu seinem Tod 1969 blieb Joachim Rehse Richter in West-Berlin. Ganz anders erging es Anneliese Grossgurt, der Witwe des Widerstandskämpfers. Sie hielt an ihren Idealen fest. Die Ärztin behandelte nach dem Krieg in West-Berlin auch verletzte kommunistische Agitatoren aus dem Osten.
Sie ist daraufhin vom öffentlichen Dienst suspendiert worden. Sie ist rausgeschmissen worden. Ihr wurde aberkannt, ihre Verfolgten Rente als Witwe eines zum Tode Verurteilten, mit der Begründung, dass sie sich ja jetzt für ein totalitäres Regime einsetzen würde.
Erst in den 90er Jahren wurde die Widerstandsgruppe Europäische Union in der Bundesrepublik allmählich anerkannt. Im Jahr 2005 verlieh die israelische Gedenkstätte Yad Vashem den Titel Gerechter unter den Völkern an Robert Havemann, Paul Rentsch, Herbert Richter und die Eheleute Anneliese und Georg Grossgurt. In Berlin ist heute ein Platz nach dem Ehepaar benannt. Nach Menschenfreunden, die beides wollten. Gerechtigkeit und Freiheit.
Liebe, gute, treue Anneliese. Ich habe die Menschen sehr geliebt und hätte sicher noch viel Gutes getan. Es hat nicht sollen sein. Dein Georg.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an die Mitglieder der Widerstandsgruppe Europäische Union, die am 8. Mai 1944 hingerichtet wurden. Zeitzeichen am Freitag über J. Edgar Hoover.